Radio 1.
Christine Brinker ist jetzt bei uns. Sie tritt als Spitzenkandidatin für die Berliner AfD an bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in knapp 3 Wochen.
Guten Morgen, Frau Brinker. So schnell sehen wir uns wieder, nach nur 1,5 Jahren.
Guten Morgen. Ja, genau. Wer hätte das gedacht?
Gleich sprechen wir ausführlich über das, was heute wichtig ist, was die Menschen bewegt und natürlich auch, was bei dieser Berlin-Wahl wichtig sein wird.
Dieses Jahr ist die Alternative für Deutschland 10 Jahre alt und sie war von Anfang an dabei. Christine Brinker aus dem Kreisverband Steglitz-Zehlendorf führt erneut die AfD als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf ums Berliner Abgeordnetenhaus. Brinker, 1972 in Bernburg in Sachsen-Anhalt geboren, macht nach dem Abitur eine Ausbildung zur Bankberaterin. Danach studiert sie an der TU Berlin Architektur und promoviert. Innerhalb ihrer Partei, die mittlerweile als rechtsextremer Verdachtsfall vom Verfassungsschutz beobachtet wird, gilt sie als Vertreterin des gemäßigteren Flügels. Sie gehört seit 2016 dem Berliner Abgeordnetenhaus an, ist Sprecherin für Finanzen und Haushalt und Vorsitzende der AfD-Fraktion.
Christine Brinker ist jetzt live zu Gast im Studio 1 von Radio 1 im Bikini Berlin. Nochmal guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Morgen.
Bevor wir zur Wahl in Berlin kommen, lassen Sie uns kurz über die aktuelle Nachrichtenlage sprechen. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, die OSZE hat gerade beschlossen, keine Wahlbeobachter nach Berlin zu schicken. Ist das eine richtige Entscheidung?
Also ich habe persönlich dafür plädiert, dass die Wahlbeobachter nach Berlin kommen. Einfach in der Erwartungshaltung, dass die Wahl gut jetzt endlich funktioniert und wir dann einen quasi Persilschein von internationaler Stelle bekommen könnten. Insofern finde ich es bedauerlich, dass sie jetzt sich entschieden haben, nicht zu kommen. Aber wie ich höre, ist die Entscheidung ja auch nicht einstimmig gefallen.
Ganz grundlegend haben wir die Wiederholungswahl ja Ihrer Partei zu verdanken. Es war Ihre Klage der AfD, die letztendlich zu dem Urteil beim Berliner Berliner Verfassungsgericht geführt hat. Was hoffen Sie, wird mit dieser Neuwahl jetzt korrigiert?
Naja, wir hatten ja tatsächlich gravierende Wahlfehler. Wahlfehler in dem Sinne, dass Menschen, Berliner, ihr Wahlrecht gar nicht wahrnehmen konnten. Und das in einem Umfang und in einer Dimension, was es vorher wirklich deutschlandweit noch nie gab. Und deswegen war es für uns wichtig, dass wir hier ja der Demokratie einen Dienst erweisen und auch den Menschen, die ihr Wahlrecht wahrnehmen wollen. Und das ist jetzt gerichtlich so festgestellt worden.
Das heißt aber auch, der demokratische Rechtsstaat funktioniert, bei dem ja einige Parteien, Mitglieder von Ihnen sich gar nicht so sicher sind.
Das sage ich mal ganz anders. Also natürlich funktioniert der Rechtsstaat, sonst hätten wir ja nicht vom Verfassungsgericht entsprechend Einspruch eingelegt. Und und es wäre auch nicht zu einem Urteil gekommen.
Wir wollen noch mal kurz auf die Nachrichtenlage heute schauen. Gerade liefen hier die Nachrichten auf Radio 1. Das Thema seit Tagen ist die Kampfpanzerfrage. Soll Deutschland Kampfpanzer an die Ukraine liefern, ja oder nein? Die Bundesregierung ist da sehr zurückhaltend. Polen kritisiert das unter anderem als inakzeptabel. Sind Sie als AfD da gerade sehr zufrieden mit dem Bundeskanzler, dass er sich da so zurückhält?
Grundsätzlich ist das natürlich Parteimeinung, dass wir sagen, wir wollen keine weiteren Kriegshandlungen, wir wollen so schnell es geht Frieden in Europa. Und ansonsten kann ich nur sagen, wir hier in Berlin entscheiden das Problem ja nicht, sondern das ist tatsächlich eine Entscheidung für den Bundestag. Wir sollten uns jetzt im Moment auf die Berliner Themen kaprizieren, weil da ist tatsächlich auch viel im Argen.
Trotzdem habe ich noch mal eine Rückfrage an Sie. Wer soll denn diesen Krieg gewinnen? Nicht die Ukraine?
Wissen Sie, Kriege kann man in der Regel nicht wirklich gewinnen. Kriege sind immer eine Katastrophe, Kriege fordern immer Menschenleben. Und ganz ehrlich, ein Krieg gewinnen, das kann niemand. Insofern halte ich das für nicht sinnvoll, hier auch weiter Kriegshandlungen zu forcieren und zu unterstützen. Wir müssen Frieden haben. Das ist das Entscheidende.
In diesem Krieg sind ja auch zehntausende Menschen aus der Ukraine gerade nach Berlin geflohen. Das macht das Ganze ja auch wieder zu einem Landespolitik-Thema. Die wollen natürlich auch gerne wieder in ein friedliches Zuhause zurückkehren. Wie erklären Sie denen Ihre doch sehr russlandfreundliche Haltung, also die russlandfreundliche Haltung der AfD?
Wir sind nicht zwingend russlandfreundlich, wir sind friedensfreundlich. Wir wollen, dass so schnell wie möglich Friedensgespräche starten und dass es endlich eine international vernünftige Lösung gibt. Das ist doch das Ziel und erst dann können natürlich auch die ukrainischen Flüchtlinge wieder in ihre Heimat zurück, wenn sie denn möchten.
Aber unter welchen Voraussetzungen sollen Friedensverhandlungen stattfinden, wenn Wladimir Putin solche Forderungen stellt an ein souveränes Land?
Wir sind hier keine Außenpolitiker. Ich finde es schwierig, aus Landessicht sich in Themen einzumischen, die wir hier gar nicht wirklich in voller Gänze bewerten und beurteilen können. Ich weiß nur für mich und kann das auch für mich sagen, ich bin totale Pazifistin. Wir brauchen Frieden, sonst haben wir hier einen Kriegsherd, der sich ausbreiten kann in einer Dimension, das will keiner von uns. Deswegen alle Hebel in Bewegung setzen, Frieden, das zählt.
Das wäre schön.
Christine Brinker, die Spitzenkandidatin der AfD, ist seit 9 und noch bis 10 Uhr hier bei uns im Studio 1. Wir sprechen in dieser Woche nämlich mit allen SpitzenkandidatInnen der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien. Die CDU, Kai Wegner, war heute Morgen schon da. Das können Sie natürlich nachhören auf radio1.de, was wir mit ihm besprochen haben. Morgen kommen SPD und FDP, Donnerstag die Grünen und am Freitag die Linke.
Aber zurück zur AfD. Frau Brinker, wir haben ja Ihr Wahlprogramm und Ihre Plakate hier überall in der Stadt so durchgescannt. Es gibt nicht so wirklich viele praktische Themen, mit denen Sie da präsent sind. Also Sie sind eher, sind Sie da eher zurückhaltend? Das ist jetzt die Frage, weil sowieso klar ist, dass Sie in der Opposition landen werden und damit sowieso eher nicht die Stadtpolitik gestalten werden. Und deswegen stehen da eher so Parolen wie hart, aber gerecht und also so einfach so mit Nachdruck so Grundsatzerklärungen.
Nein, wir haben viele Themen tatsächlich auch plakativ an den Laternenmasten und in der Opposition, da muss ich klar widersprechen, da kann man sehr wohl auch Stadt gestalten, weil wir natürlich Ideen liefern und das haben wir auch in der letzten Legislatur gute Ideen geliefert und Teile sind ja durchaus auch in die Regierungspolitik eingeflossen. Also insofern ist selbst eine Oppositionsarbeit durchaus sehr fruchtbar für die Stadt.
Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas hat gestern hier bei uns gesagt, die AfD braucht eigentlich keine Themen, weil sie Symbolpolitik macht. Was antworten Sie ihm darauf?
Nein, das ist natürlich Unsinn und dann empfehle ich ihm, sich mal unsere Parlamentsdokumentation anzuschauen, dann wird er schon erkennen, dass wir sehr reale Politik machen.
Reden wir zum Beispiel mal über das sehr reale Thema Wohnen. Sie sind ausgebildete Architektin und Sie befürworten, wie auch andere Parteien, den Neu- und Ausbau, den Berlin ja wirklich auch so dringend braucht. Wie kann das in Zeiten extrem gestiegener Zinsen und Baukosten jetzt tatsächlich auch umgesetzt werden?
Das kann man umsetzen. Natürlich muss man dann auch die Bedingungen dafür schaffen, die man auch, die möglich wären. Zum Beispiel, man kann man Bauflächen entwickeln. Das ist klassische Aufgabe der Politik, der Bezirke, des Senates. Man muss die Bauordnung entrümpeln. Als Architektin weiß ich, mit wie vielen Auflagen man zu kämpfen hat. Und ein ganz praktisches Beispiel, wenn Sie eine Baugenehmigung beantragen, dauert das heutzutage extrem lange, weil Sie ganz, ganz viele Stempel aus ganz vielen Behörden und Ämtern brauchen. Das muss man einfach zentralisieren, solche Vorgänge, damit man relativ schnell auch zu Entscheidungen kommt. Und noch ein vierter Punkt, nicht zu vergessen, wir müssen die unselige Enteignungsdebatte endlich zu einem Ende bringen, weil wir müssen uns klar sein, ohne private Bauherren, ohne private Investoren können wir hier den Wohnungsneubau nicht in dem Maße forcieren, wie wir das brauchen.
Aber da hat das Volk ja entschieden.
Da hat das Volk entschieden, genau. Und wir haben deswegen auch gesagt, der Senat ist gefordert, zügig jetzt diesen Enteignungsvolksentscheid umzusetzen. Und wir gehen davon aus, dass dieser Volksentscheid nicht Bestand haben wird, weil er wird mit Sicherheit juristisch angegangen werden. Aber er muss jetzt umgesetzt werden. Dass darüber nicht entschieden wurde bis heute hin, das ist genau das, was Investoren vertreibt, diese Unsicherheit. Die brauchen wir nicht mehr. Und da ist der Senat gefordert, endlich aktiv zu werden.
Jetzt haben Sie gerade eben schon gesagt, also man muss Flächen schaffen und so weiter. Ich meine, Berlin ist endlich, ist klar, nach außen hin, irgendwann ist da auch Schluss. Aber was ist mit den extrem gestiegenen Zinsen, mit den Baukosten? Wie soll das funktionieren? Sie selbst haben eine Bankausbildung auch gemacht. Also was stellen Sie sich da vor? Denn es ist ja nicht damit getan, einfach zu sagen, hier, die Fläche ist da, die Bürokratie wird abgeschafft. Wie soll das funktionieren finanziell? Sowohl für die Wirtschaft als auch für die Menschen, die das brauchen.
Also, dass wir steigende Zinsen haben, ist ja kein Berlin-Problem, sondern das ist ja tatsächlich ein deutschland- und europaweites Problem. Dass die Immobilienpreise so gestiegen sind, liegt ja auch daran, dass wir tatsächlich eine Inflation schon im Asset-Bereich, das ist jetzt der typische Bankbegriff, haben. Das heißt, die Menschen, die Geld anlegen wollten, die großen Pensionsfonds, die mussten ja das Geld irgendwo anlegen und das haben sie während der Niedrigzinsphase in Immobilien gemacht. Und deswegen sind natürlich auch in Berlin die Immobilienpreise so exorbitant gestiegen. Das wird sich jetzt etwas abmildern, davon ist auszugehen.
Haben Sie Hoffnung? Tatsächlich?
Ja, in der Tat. Es könnte passieren. Man weiß es nicht. Ich habe ja auch keine Glaskugel, aber das könnte sein. Aber nichtsdestotrotz muss sich doch zumindest die Rahmenbedingungen hier in Berlin schaffen, dass Investoren auch nach Berlin kommen und hier was machen wollen. Und das funktioniert nicht mit der Enteignungsdebatte in der Offenheit.
Es wird ja gebaut an allen Ecken. Also der Markt hat es bisher, finde ich, in Berlin jetzt nicht so unbedingt gut geregelt. Was machen jetzt ganz konkret Berlinerinnen und Berliner, auch ihre Wähler natürlich, wenn sie sich die Miete in Berlin nicht mehr leisten können? Muss man dann wegziehen oder was ist auf lange Sicht
die
Lösung?
Nein, natürlich nicht. Wissen Sie, es gibt ein ganz einfaches Gesetz. Das Angebot regelt die Nachfrage so rum und auch den Preis. Das heißt, wenn ich mehr baue, dann habe ich natürlich auch Einfluss, dass die Mieten fallen. Erinnern Sie sich an die Jahrtausendwende? Da hatten wir in Berlin so eine Situation. Da war es schon mal so, dass die Mieten nicht mehr gestiegen sind, dass wir einen enormen Leerstand hatten von 10%, dass wir tatsächlich in Marzahn-Hellersdorf teilweise sogar rückgebaut haben. Also der Markt, der reagiert schon, auch der Wohnungsmarkt. Nur muss ich die Rahmenbedingungen schaffen und im Moment wurde halt zu wenig in Berlin gebaut, da ist zu wenig passiert und es kommen sehr, sehr viele Menschen nach Berlin und das muss aufgefangen werden. Das funktioniert nur mit mehr Wohnungen, also Neubau.
Und am Sonntag in 2 Wochen ist es wieder soweit. Berlin wählt. Schon wieder muss man natürlich sagen, weil nötig ist das, weil die reguläre Wahl vor 1,5 Jahren zu viele Pannen hatte. Falsche Wahlzettel, ewig lange Schlangen an den Wahllokalen und so weiter. Wir wissen alle Bescheid, waren vielleicht sogar dabei. Um uns jetzt nochmal abzudaten, welche Partei in Berlin wofür steht, haben wir uns die SpitzenkandidatInnen aller jetzt gerade im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien hier zu uns eingeladen, sind dafür extra für 1 Woche in unser Studio 1. Hier mitten in Berlin umgezogen.
Und jetzt ist gerade Christine Brinker bei uns. Die kennen Sie von den Wahlplakaten der AfD, die überall in der Stadt hängen. Da stehen so Slogans drauf wie hart, aber gerecht oder Kriminelle jagen nicht Autofahrer. Frau Brinker, damit es spannender wird, schauen wir jetzt aber mal auf die Slogans und Vorhaben der anderen Parteien. Und Sie sagen uns, was Sie davon halten, ja? Okay, also erster Slogan oder erstes Thema. Beim Thema Verkehr fordert die CDU den Weiterbau der A100, aber auch Tempo 50 auf Hauptstraßen, Tempo 30 auf Nebenstraßen. Richtig oder falsch?
Absolut korrekt und richtig. Das ist auch Position der AfD.
Es gibt ExpertInnen, die sagen, dass Straßenbauen aber nicht wirklich hilft. Das wäre viel zu einfach gedacht. Hier zum Beispiel Wiebke Zimmer von der Organisation Agora Verkehrswende.
Grundsätzlich ist es so, dass neue Straßen zu bauen leider kontraproduktiv ist. Ja, die Verkehrsforschung der letzten Jahrzehnte hat deutlich gemacht, dass wenn wir neue Straßen bauen, dann auch immer wieder mehr Verkehr induzieren. Das ist so ein Teufelskreis.
Also es gäbe dann einfach den Anreiz, mehr Auto zu fahren. Die Nutzung von Bus, Bahn und Fahrrad geht zurück, der Autoverkehr nimmt weiter zu und dann sind die Straßen wieder überlastet. Und das wollen Sie wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nein, es geht ja nicht um eine Straßenüberlastung, aber wir müssen ja die Realität sehen. Und die Realität sagt, dass wir in Berlin die meisten Zulassungen aller Zeiten haben. Wir liegen da jetzt schon bei 1,5 Millionen circa Autozulassungen, mehr als jemals vorher. Das heißt, ich kann ja keine Politik gegen die Menschen machen, sondern ich muss Politik mit den Menschen machen. Und das heißt in einer Großstadt, dass ich den Verkehr entzerre. Und den kann ich entzerren, indem ich die A100 weiterbaue, indem ich die Tangentialverbindung Ost entsprechend erbaue, damit dieser fließende Verkehr auch tatsächlich fließen kann und die Innenstadt dann freihalten kann für den kleineren Individualverkehr.
Und dann geht es immer so weiter, dann gibt es wieder mehr Zulassung und mehr Straßen, also irgendwann ist Berlin voll.
Nein, ganz im Gegenteil, aber ich möchte doch den Menschen nicht vorschreiben, wie sie sich in der Stadt bewegen. Ich muss alle bedienen, sowohl diejenigen, die den ÖPNV nutzen, auch da haben wir ja gerade große Schwierigkeiten in der Stadt, aber auch diejenigen, die das Auto benutzen oder auch die das Fahrrad benutzen und natürlich die Fußgänger, die vergisst man immer gerne dabei bei der ganzen Debatte.
Interessanterweise hat Kai Wegner ungefähr genau dasselbe vorhin von der CDU gesagt. Beim Thema Bildung will die FDP unter anderem mehr Leuchtturmschulen als Vorbild und generell eine freie Schulwahl. Außerdem sollen die Schulen häufiger inspiziert werden, um die Qualität zu sichern. Ist das der richtige Ansatz oder der falsche?
Das ist tatsächlich in Teilen ein richtiger Ansatz, der aber noch nicht ausreichend ist, um wirklich das Problem hier zu lösen. Wenn Sie Schulen inspizieren wollen, brauchen Sie wieder Personal und genau da hakt es ja in Berlin. Also wenn, müssen wir schon schauen, dass wir die Bildung für die Kinder auf richtige Füße stellen und das heißt für uns, die Kinder auch fördern nach ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten und deswegen sind wir eher für das mehrgliedrige Schulsystem, weil wir denken, dass wir dort die Kinder besser nach nach eigenen Fähigkeiten fördern können.
Ja, Sie wollen zum Beispiel diese Praxisschulen einführen, wo SchülerInnen mit praktischen Begabungen die Berufsschulreife erlangen können. Jetzt ist es ja so, dass die Ausbildungsbetriebe sich eher aktuell beschweren über fehlende Schreib- und Rechengrundkenntnisse bei den Azubis. Also braucht es da wirklich weniger schulische Bildung in diesem Bereich?
Es geht nicht um weniger schulische Bildung, es geht um gezielte Förderung. Wir sind, um das Thema Lesen, Schreiben, Rechnen zu klären, haben wir ja noch ein ganz anderes Problem. Es gibt ja inzwischen in Berlin sehr viele Kinder, die eingeschult werden und gar nicht Deutsch sprechen. Das heißt, die Lehrer müssen erstmal diese Kinder auf die deutsche Sprache vorbereiten. Und das kann eigentlich nicht sein. Und deswegen sagen wir, bei den Voruntersuchungen, schulischen Voruntersuchungen, wenn dort festgestellt wird, dass es hier Defizite gibt, dann sollte es ein verpflichtendes Kita-Jahr geben, wo die Kinder lernen, Deutsch zu sprechen, damit sie dann auch entsprechend beschult werden können.
Beim Thema innere Sicherheit will die Linke gegen Rassismus in der Polizei vorgehen und lehnt den präventiven Einsatz von Massendaten, verdachtsunabhängigen Kontrollen und Racial Profiling ab. Stattdessen soll kiezorientierte Gewalt mit Straßensozialarbeit bekämpft werden. Richtig oder falsch?
Also ich finde, dass von Seiten der Linken immer gerne zu stark auf die Polizei im verbalen Sinne eingeschlagen wird. Stattdessen erleben wir ja, unter welchem Druck auch Polizeikräfte geraten, wenn, wie wir Silvester gesehen haben, Barrikaden und Hinterhalte aufgebaut werden. Also ich finde die Debatte nicht wirklich zielführend. Ganz im Gegenteil, wir sollten unsere Polizeibeamten entsprechend wertschätzen, weil sie sind letztlich auch Vertreter unseres Staates und unserer Demokratie.
Grundsätzlich ist ja die Mehrheit der Straftäter aber immer noch deutsch. Also wie wird Kriminalität generell verhindert und auch auf Seiten der Polizei verhindert? Weil Racial Profiling ist ja ganz klar gegen das Gesetz.
Das stimmt, aber ich würde niemals die Polizei oder die Polizeibeamten hier unter Generalverdacht stellen, weil die machen einen wirklich, wirklich harten Job. Man darf eins nicht unterschätzen, wenn sie mit Polizeibeamten sprechen, was die am Tag so erleben und wie sie angespuckt werden, getreten werden, verbal beleidigt werden und so weiter und so fort. Da muss man auch sagen dürfen, aus welchen Schichten die Täter teilweise kommen, die auch Polizei angreifen, aber auch die natürlich andere kriminelle Straftaten tun. Und insofern finden wir es schon richtig und vernünftig, dass wir gerade auch bei der Aufdeckung von Straftaten da eine klare Sprache sprechen. Weil nur wenn ich Probleme klar benenne und analysiere, kann ich sie auch am Ende lösen.
Beim Thema Klima wollen Bündnis 90 Die Grünen die Klimaneutralität bis spätestens 2035 erreichen. In ihrem Wahlprogramm findet Klimaschutz weiterhin nicht statt. Sie haben uns bei Ihrem letzten Besuch hier zur Wahl 2021 gesagt, Klimawandel gibt's nicht. Hat sich Ihre Einstellung da mittlerweile geändert?
Dass wir auf unser Klima achten müssen, ist eine Selbstverständlichkeit, genauso wie wir auf unsere Umwelt achten müssen. Das ist auch eine Selbstverständlichkeit. Dass die Grünen hier bis 2035 klimaneutral werden wollen, ist Utopie. Also das ist kein realistisches Vorhaben. Wenn Sie denn wirklich solch einen Ansinnen haben, müssten Sie endlich die Kernkraftwerke weiterlaufen lassen. Die haben inzwischen ein europäisches grünes Siegel bekommen. Sie sind CO2-neutral, aber das tun die Grünen auch nicht. Also es kommt mir immer vor, als wenn die Grünen, verzeihen Sie mir den Ausdruck, die eierlegende Wollmilchsau möchten. Und das geht nicht. Ich muss schon an der Realität bleiben und in der Realität die Politik machen.
Und bei uns ist immer noch die Spitzenkandidatin der AfD für die Abgeordnetenhauswahl in knapp 3 Wochen, Christine Brinker. Sie haben sich vorgenommen, mit der AfD zweistellig zu werden. Das liest man überall. Bei der Wahl 2021 vor anderthalb Jahren hatten Sie 8%. Denken Sie, dass auch die vielen Rechtsextremismusfälle in Ihrer Partei Menschen davon abhalten, Sie zu wählen?
Also das möchte ich schon von mir weisen, dass es Extremismusfälle bei uns gibt. Ganz im Gegenteil. Wir achten hier auch in Berlin sehr drauf, wer bei uns Mitglied wird. Und ich kann da nichts dergleichen erkennen.
Die AfD wird ja generell beobachtet vom Verfassungsschutz. Und es gibt mehrere Fälle, unter anderem von Kai Bormann, Bezirksverordneter in Mitte, der 2 Frauen rassistisch beleidigt und auch körperlich attackiert hat. Und dann mit Bisswunden, da fällt jetzt im Februar das Urteil gegen ihn. So eine Beispiele gibt's schon.
Das ist ein Beispiel, was aktuell durch die Presse gelaufen ist. Das ist eine Geschichte von Herrn Bormann, aber keine Geschichte von der Partei. Und insofern in Berlin sind wir nicht unter Beobachtung. Wir haben uns ja auch gegen den Landesverfassungsschutz erfolgreich juristisch zur Wehr gesetzt. Also insofern sorge ich schon dafür, dass wir hier vernünftige Verhältnisse haben.
Aber es ist ja schon auch intern ein Problem. Also viele AfD-PolitikerInnen verlassen die Partei bundesweit meistens mit der Begründung, die Partei ist nicht mehr die sie mal war. Bei Ihnen steht ja nun auch AfD drauf auf dem Plakat. Vielen wurde der rechte Rand einfach zu rechts. Wie lange bleiben Sie denn noch bei der AfD?
Ich bin Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende des Berliner Landesverbandes und bin seit 2013 dabei. Wir werden in diesem Jahr 10 Jahre alt und ich möchte hier in Berlin, das ist mein persönliches Anliegen auch, diesen Gründungsmythos Eurokritik, weswegen wir uns ja mal gegründet haben, hier wieder nach vorne bringen und das, da sind wir auf einem guten Weg.
Was heißt das konkret?
Ja, zum Beispiel die ganzen Probleme, die wir heute haben, gerade die ganzen Krisen, Inflation, Niedrigzinsphase, jetzt dreht sich das Ganze, ist natürlich eine Folge der falschen Euro- und Euro-Rettungspolitik. Das war ja der Grund, weil das Thema nie vor 10 Jahren von den etablierten Parteien vernünftig adressiert wurde.
Da gibt es ja gerade den Krieg von Russland gegen die Ukraine, weshalb wir jetzt eine hohe Inflation haben.
Ja, aber nicht nur. Das ist nicht nur die Ursache. Die Ursache ist doch schon viel früher angelegt. Wir haben immer vor den finanziellen Auswüchsen gewarnt. Und jetzt treten die ein. Der Krieg in der Ukraine, natürlich, der kam noch obendrauf. Der verschärft das Problem auf jeden Fall ganz massiv.
Aber das ist Pandemie konnte man auch nicht voraussehen. Also.
Ja, sicher. Aber auch die Pandemie hat die Probleme verschärft. Ja, ursächlich ist eine falsche Euro-Rettungspolitik und die jetzige Tendenz, dass wir eine Schuldenunion auf europäischer Ebene haben.
Kommen wir zurück zur Landespolitik. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie wollen eher die Landespolitik bestimmen und nicht die Bundespolitik. Was nützt jetzt Ihren Wählern ein zweistelliges Wahlergebnis konkret? Das würde mich noch interessieren, weil wenn von den anderen Parteien mit Ihnen sowieso keine koalieren will, ist eine Stimme für die AfD dann nicht verschenkt?
Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben ja bewiesen, dass wir der Demokratie einen sehr, sehr großen Dienst erwiesen haben, indem wir überhaupt diese Wiederholungswahl hier durchsetzen konnten. Aber wir haben auch gezeigt, dass wir als Oppositionspartei ja sehr, sehr starke Arbeit machen. Und je mehr Abgeordnete wir haben, umso mehr können wir der Regierung auf die Finger schauen. Und was die Koalition anbetrifft, warten wir doch mal ab. 1989 hat auch keiner damit gerechnet, dass die Mauer fällt.
Das ist ein kühner Vergleich, finde ich. Es war der Wahlkampfcheck mit der Berliner AfD. Wir haben mit Christine Brinker ein paar wichtige Themen hier in Berlin besprochen. Danke Ihnen.
Und morgen begrüßen wir hier im Studio 1 dann Franziska Giffey, regierende Bürgermeisterin und Spitzenkandidatin der SPD. Sie ist von 7 bis 8 Uhr hier bei uns und von 9 bis 10 folgt dann Sebastian Chaya von der FDP. Dann kommen die Grünen und die Linken am Donnerstag und Freitag. Kai Wegner von der CDU war vorhin schon da. So, wir sind für heute fertig und sind raus.
Bis morgen. Tschüss, Frau Brinker.
Tschüss.